Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Kunst und Essen, Kunst und Wirklichkeit, Kunst und Kosten. Darum geht es heute bei Fazit. In Chemnitz widmet sich nämlich eine Ausstellung der Nahrungsaufnahme und der Frage, was das mit Geschlechterrollen zu tun hat. In Mannheim entdeckt die Kunsthalle die neuen Realisten wieder, eine Gruppe der 1960er Jahre. Und klar, immer wieder Kostendruck im Kulturbereich. Diesmal soll es dem Theater Essen an den Kragen gehen. Und wir sprechen über das Urteil des Berliner Verwaltungsgerichts zum Verbot des deutschsprachigen TV-Senders Russia Today. Gleich nach der Musik Easy to Love von Jordan Rickey und Tom Farland. Herzlich willkommen. Jahrelang hat der russische Auslandssender Russia Today ja auch ein deutschsprachiges Programm betrieben, das ohne die dafür notwendige Rundfunkzulassung lief. Als Putins Truppen 2022 dann in die Ukraine einmarschierten, wurde der Sender EU-weit verboten. Das deutschsprachige Programm aber, das lief weiter. Die Medienanstalt Berlin-Brandenburg hat daraufhin stellvertretend für die Gemeinschaft der Landesmedienanstalten Veranstaltung und Verbreitung von Russia Today Deutschland untersagt, woraufhin der Sender vor Gericht zog. Gestern hat das Verwaltungsgericht Berlin den Medienanstalten schließlich Recht gegeben. Über die Hintergründe habe ich vor der Sendung mit Eva Flecken gesprochen, Direktorin der Landesmedienanstalt Berlin-Brandenburg. Guten Abend, Frau Flecken.
Hallo und guten Abend.
Das hat jetzt 4 Jahre gedauert mit diesem Urteil. Das ist ziemlich lang. Wurde denn in den letzten 4 Jahren von Russia Today weiter gesendet?
Das ist eine sehr gute Frage. Da muss ich kurz ausholen. Einige von Ihnen kennen vielleicht auch heute noch Russia Today. Das ist aber nicht die Gesellschaft, gegen die wir damals vor 4 Jahren vorgegangen sind. In unserem medienrechtlichen Verfahren 2022 ging es immer um die deutsche GmbH, die RTDE Productions GmbH, die aus Adlershof aus Berlin heraus gesendet hat. Und die hat tatsächlich ihren Sendebetrieb dann im Laufe des Jahres 2022 eingestellt.
Eingestellt, weil Sie Einspruch erhoben haben, weil Sie es untersagt haben.
Genau, wir als Behörde untersagen, also wie in diesem Fall ja mit einer durchaus dikten Akte in einem sehr aufwendigen Indizienverfahren, wenn man so möchte, wirklich nur als absolute Ultima Ratio. Das heißt, wenn wirklich schwerwiegend, fortwährend und systematisch gegen das Medienrecht verstoßen wird. Und das war damals bei Russia Today Deutschland, bei dem linearen TV-Sender. Die haben sich ja auch selbst als alternativen Nachrichtensender verstanden und auch nach außen hin sind sie so aufgetreten, war das der Fall. Denn in Deutschland braucht man eine Zulassung, eine Lizenz, wenn man einen Fernsehsender veranstalten möchte. Und natürlich kann ich NTV oder ProSieben nicht anders behandeln als RTDE. RTDE hatte aber offensichtlich vergessen, eine solche Zulassung zu beantragen. Und insofern musste dieser Sender dann auch untersagt werden.
Der Sender wurde also untersagt und das ist anscheinend auch das Urteil von gestern, weil er keine Lizenz hat. Habe ich das richtig verstanden?
Genau so war es. In Deutschland braucht man eben eine solche Lizenz, um einen TV-Sender zu betreiben. Und die Veranstalterin, diese deutsche GmbH, hatte das offensichtlich vergessen, obwohl sie selbstverständlich von uns darauf hingewiesen wurde. Und jetzt kann man ein bisschen spekulieren, warum die das vielleicht vergessen haben, warum die einen solchen Zulassungsantrag nicht gestellt haben. Jedenfalls ist klar, es handelte sich um einen TV-Sender. Das war auch nicht übermäßig kompliziert zu beweisen, denn sie haben sich ja selbst als alternativen Nachrichtenkanal verstanden und sind auch nach außen hin so aufgetreten. Es war auch klar, dass die redaktionellen Entscheidungen in Berlin getroffen werden. Und das war auch der Knackpunkt bei dem Urteil, was gestern das Verwaltungsgericht Berlin auch nochmal bestätigt hat. Denn medienrechtlich ist wichtig, und ausschlaggebend, wo die redaktionellen Entscheidungen getroffen werden. Einfach das Impressum zu ändern und zu sagen, nee, wir machen jetzt alles aus Moskau heraus, das überzeugt natürlich nicht. Und das war auch der Grund, warum das Gericht gestern nochmal gesagt hat, ja, diese Entscheidung, diese Untersagung vor 4 Jahren, die war rechtmäßig. Und vielleicht noch ein ergänzender Satz. Das hatte das Gericht 2022 auch im Eilverfahren schon festgestellt. Und gestern wurde dann sozusagen in der Hauptsache, also nochmal nach umfangreicherer Prüfung, das Ganze bestätigt. Mhm.
Frau Flecken, lassen Sie uns noch mal einen Moment da bei diesem Punkt Lizenz bleiben. Man könnte sich ja jetzt wundern, dass ein Gericht Ihnen Recht gegeben hat, weil dieser Sender keine Lizenz hat und das nicht das schlagende Argument war, dieser Sender sendet Propaganda.
Das haben wir auch nie vorgetragen. Wir haben nie einen Fall daraus gemacht, ob Russia Today Propaganda sendet oder nicht. Hätten die eine Zulassung gehabt, dann wäre in der Tat die Frage gewesen, tja, wie verhält es sich denn mit dem Programm? Aber zu dem Punkt sind wir sozusagen gar nicht erst gekommen, weil vorher die vorgelagerte medienrechtliche Frage schon ganz eindeutig war, das ist ein TV-Sender aus Berlin, der hat keine Zulassung, so geht das nicht.
Ja, würden Sie sagen, es ist schwierig, gegen russische Propaganda in Medien vorzugehen? Also jetzt nochmal mit Blick auf diese speziell deutsche Situation, aber auch mit Blick auf dieses EU-weite Verbot, was 2022 ausgesprochen wurde.
Ich würde die Frage, wenn Sie erlauben, vielleicht ein bisschen weiten. Russische Propaganda und vielleicht auch ehrlicherweise nicht nur russische, sondern insgesamt Propaganda und Einflussnahme aus dem Ausland auf unseren, ja, auf unseren demokratischen Meinungsbildungsdiskurs. Denn das eine ist ja klar identifizierbare TV-Sender, wie es bei Russia Today der Fall war, denen medienrechtlich zu begegnen. Aber das ist ja vielleicht gar nicht unsere große gesellschaftliche Herausforderung, sondern wir alle kennen die Beispiele. Es war vor 2 Jahren die Pariser Bettwanzen. Es stellte sich am Ende heraus, das war eine ganz bewusst verunsichernde Erzählung, die da ins Internet gespült wurde. Klar, natürlich eine westliche Metropole adressierend, also die Sorge, Bettwanzenausbruch in Paris kurz vor den Olympischen Spielen. Das heißt, wir sind wahrscheinlich fortwährend oder immer wieder zumindest auch von solchen destabilisierenden Narrativen umgeben. Das ist das eine. Das ist sozusagen dieser inhaltliche Aspekt, wenn man so möchte, von subtiler Propaganda. Das andere ist aber die Manipulation von Verbreitung. Und das ist auch etwas, dem wir uns als Medienanstalten intensiver widmen. Denn das eine ist ja, gelogene Narrative sozusagen zu verbreiten. Wenn die aber nicht eine Reichweite erzielen, haben die auch keine Wirkung. Was meine ich damit? Wenn ich zum Beispiel anhand von Social Bots, von sogenannten Coordinated Inauthentic Behavior, das sind Netzwerke, das sind sozusagen technologische Netzwerke, beispielsweise auf Social Media, die Reichweite vorgaukeln. Da werden mit technischen Mitteln Likes, Retweets und Ähnliches generiert. Und erst dann kann ja überhaupt eine Lüge, ein Fake auch wirklich Wirkung entfalten, wenn er vermeintlich von besonderer Relevanz ist. Und Relevanz im digitalen Zeitalter ist vor allen Dingen Reichweite und Engagement. Und das ist, glaube ich, die viel größere Herausforderung für uns alle.
Von Deutschland, von Berlin aus sendet ja für ein russischsprachiges Publikum Ost-West. Das ist ein Fernsehvollprogramm. Und dann gibt es noch den Nachrichtensender Ost-West 24. Die zählen jetzt so zu den letzten unabhängigen russischen TV-Kanälen weltweit. Dafür sind sie auch zuständig, oder?
Ja, das ist richtig. Die haben bei uns ihre Zulassung. Die sitzen nämlich in Berlin-Charlottenburg.
Und wie würden Sie die Arbeit oder die Verantwortung auch dieses Kanals beschreiben?
Also mein Eindruck ist schon, die sind ja jetzt nicht erst vor 2 Jahren gestartet, die gibt es ja schon etwas länger auf dem deutschen Markt. Und mein Eindruck ist schon, dass der Geschäftsführer da mit sehr viel Herzblut sein Programm betreibt. Er ist ja auch 22 meines Wissens mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet worden, unter anderem der Förderpreis der Deutschen Nationalstiftung und auch der Hans-Joachim-Friedrichs-Preis, klar. 2022 war auch ein besonderes Jahr und ich finde es sehr, sehr wichtig, dass es auch solche Stimmen gibt. Wir haben in Berlin übrigens auch einen unabhängigen Radiosender, einen russischsprachigen Radiosender, der übrigens auch viele geflüchtete JournalistInnen, beispielsweise aus der Ukraine, aber auch aus Russland selbst, ja, ein journalistisches Zuhause bietet. Das ist Radio Golos und ich finde, solche Angebote sind wirklich, wirklich zu fördern. Nicht unbedingt monetär, das ist nicht unsere Aufgabe als Medienanstalten, aber die sind unbedingt wahrzunehmen und eine wichtige Stimme.
Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Das Wort Kultur fällt immer häufiger zusammen mit der Finanznot der Kommunen. Und das ist ja auch mit Zahlen belegbar. Um die 30 Milliarden fehlen in den kommunalen Haushalten. Ja, und da wird der Kultur eben häufig der Hahn zugedreht. Bedrohliche Nachrichten kommen gerade aus Essen. Dort kam eine Unternehmensberatung zum Ergebnis, dass der Finanzbedarf der Theater- und Philharmonie GmbH in 5 Jahren 16,5 Millionen Euro höher sein wird als heute. Kürzungsvorschläge wurden da auch gleich mitgeliefert, über die der Stadtrat nächste Woche entscheiden soll. Stefan Keim ist zugeschaltet. Stefan, wenn so viel Geld eingespart werden soll, dann handelt es sich wohl nicht um eine Kleinigkeit.
Nein, absolut nicht. Das sind natürlich die unterschiedlichsten Formen der Kostensteigerungen, Tariferhöhungen, Energiekosten und all das, womit man Materialkosten, womit man zu tun hat. Und das ist wirklich eine dramatische Situation. Und die Unternehmensberatung Aktori hat da 3 Szenarien aufgemacht. Die erste stelle ich nach hinten, weil das ist die wahrscheinlichste, dass der Stadtrat die beschließt. Die zweite wäre ein künstlerischer Einschnitt, so steht drüber. Das wäre eine Reduzierung quer durch alle Sparten hindurch, würde nach Berechnungen ungefähr jede 5. Stelle kosten. Die 3. Variante wäre, dass man eine Sparte schließt. Das Schauspiel wäre in diesem Fall zur Disposition gestellt, das Grillo-Theater. Daraus könnte man ein Bespieltheater machen. Und wenn man die erste und die mildeste Variante nimmt, dann würde das immer noch bedeuten, dass man einiges an Premieren streicht, dass die Oper, das Ballett und das Schauspiel weniger produzieren. Das heißt, auf den einzelnen Premieren lastet deutlich mehr Druck. Man kann sich eigentlich schon fast keinen Flop mehr leisten, denn weniger Output muss mehr Publikum bringen. Da ist immer das Wort von populärerer Spielplan und so die Rede. Und auch das würde bedeuten, dass die Stadt dann in 5 Jahren und auf dem Weg dahin natürlich auch, insgesamt irgendwann 10 Millionen Euro mehr pro Jahr ins Theater stecken muss.
Ja, und auch da, du hast es jetzt gerade die mildeste Variante genannt, ist ja die Frage, ob das nicht langfristig vielleicht sogar der größere Schaden ist, wenn man so in die, weiß nicht, ob man sagen kann, Kunstfreiheit eingreift, indem man sagt, ihr müsst spielen, was die Häuser voll macht.
Ja, und das ist eben wirklich die ganz große Frage. Wie ist die Kunstfreiheit definiert? Zurzeit ist es ja schon so verhältnismäßig hoch angesetzt, dass man also zum Beispiel auch auf einem technischen Standard ist, der einen mit den großen Häusern vergleichbar macht. Das ist, um mal kurz von Essen nach Düsseldorf zu springen, wo es ja auch gerade die große Entscheidung gab, keinen Opernneubau zu machen. Das steht da im Hintergrund, dass die Oper dort gesagt hat, wenn wir mit den großen Häusern, mit Amsterdam, mit den Festivals kooperieren wollen, dann müssen wir da eine heutige aktuelle Technik auch vorweisen, einfach auch die räumlichen Möglichkeiten einer Bühne. Das wäre nur mit einem Opernneubau möglich gewesen. Und die Entscheidung, ich weiß es nicht, was da jetzt genau auch noch ausgerechnet wird, würde dann bedeuten, auf diesem internationalen Level spielt Düsseldorf eben nicht mehr mit. Ähnlich ist es dann eben auch in Essen. Wenn man die finanziellen Möglichkeiten immer weiter einschränkt, dann ist eine exzellente Kultur, dann ist Kultur auf Hochniveau immer schwieriger zu erreichen. Andererseits haben die Städte auch diese riesigen Probleme. Düsseldorf und Essen sind beides Städte, die haben extrem große soziale Probleme. Da läuft man wirklich, und ich kenne mich ja in beiden Orten gut aus, da läuft man wirklich durch die Innenstadt und sieht nicht nur einmal Leute, Drogensüchtige, die sich Spritzen setzen, die auf der Straße liegen, die Städte sind vermüllt, das wird immer schlimmer.
Es gab ja vor einigen Jahren schon mal so eine flächendeckende Spardebatte. Damals wurden fast alle Institutionen und Strukturen erhalten. Jetzt könnte man hoffen und sagen, so wird es doch bestimmt wiederkommen.
Ja, könnte man. Und Essen scheint ja auch zunächst einmal diesen Weg gehen zu wollen. Und die Frage ist aber, ob das funktionieren wird. Gut, in Essen ist die Oper gerade sehr, sehr schlecht besucht. Da ist mit Sicherheit noch ein bisschen Raum nach oben. Aber bei den Einsparungen, die jetzt nicht nur auf Essen ist da schon ein Pass pro Toto, Essen steht gerade für viele andere Städte, vor diesen Einsparungen, für die Essen da steht, reicht es nicht, wenn man eine tolle Zauberflöte macht oder den einen oder anderen Musical-Erfolg. Das ist schon, das geht an die Substanz. Und wir werden, und deswegen finde ich das gerade auch so wichtig, jetzt gerade über Essen zu sprechen, wir werden mit diesem Problem in den nächsten 2 Jahren, die Frage ist immer, für wann haben die Städte, die haben ja oft Doppelhaushalte gemacht, für wie lange haben die Städte geplant? Da werden wir so oft mit zu tun bekommen, mit ganz, ganz großen und einschneidenden Kürzungsdebatten.
Ist es eigentlich, Stefan, eine gute Idee, dass Unternehmensberatungen der Kultur erklären, wie man spart? Verstehen die den Betrieb oder kommen die zu den, recht naheliegenden Lösungen oder Vorschlägen, die wir ad hoc auch so formulieren könnten?
Also bei der Gesellschaft, die jetzt gerade in Essen aktiv ist, Actori, würde ich sagen, das ist eine gute Idee. Die sind seit Jahrzehnten darauf spezialisiert und die kenne ich auch jetzt schon mit ihren Gutachten seit Jahrzehnten, eben auch schon bei den früheren Spardebatten waren die aktiv und die wurden auch vom Deutschen Bühnenverein und den Theatern immer wieder als gut bewertet und die sind da wirklich kompetent. Andererseits ist es natürlich auch ein Problem, dass in so vielen Bereichen ich mich inzwischen frage, wieso muss denn für jeden Quatsch ein Gutachten angefertigt und teuer in Auftrag gegeben werden? Gibt's denn in den Ministerien und in den Kulturämtern und Verwaltungen überhaupt keine eigene Kompetenz mehr? Will man sich vielleicht immer hinter den Expertinnen und Experten verstecken? Das ist, glaube ich, schon eine Tendenz unserer Zeit. Also nicht jedes Gutachten ist wichtig, aber bei so einer großen Sache, wie es jetzt in Essen ist und mit Aktoren, das sind schon Leute, auf deren Urteil man was geben kann.
Vielleicht noch ganz kurz zum Schluss. Was können denn die Kulturschaffenden in dieser Lage tun? Sollen die sich am besten gleich einen anderen Job suchen?
Das wäre schon sehr radikal von der Reaktion her. Ich denke, kämpfen, es geht nicht anders, als immer weiter zu kämpfen. Aber ich glaube, dass ein bisschen mehr Flexibilität in Zukunft erforderlich ist. Eben halt zum Beispiel nicht immer mit den Idealvorstellungen zu arbeiten, wie jetzt eine Bühne auszusehen hat. Ich glaube, wir kommen da in vielen Bereichen der Kultur, auch den Museen geht's ja, die sind jetzt nicht so personalintensiv wie die Theater, aber auch den Museen geht es ja nicht gut. Wir kommen in vielen Bereichen der Kultur in Situationen, wo wir ja immer wieder scheinbar Sicheres in Frage stellen müssen, um überhaupt überleben zu können.
Stefan Keim über Kürzungsvorschläge fürs Essener Theater und die finanzielle Lage der Theater in den kommenden Jahren. Vielen Dank, Stefan.
Gerne.
Die 60er und 70er Jahren waren eine Zeit radikaler Ideen, des Aufbruchs, der Abkehr von Konventionen, auch in der bildenden Kunst, wo sich zum Beispiel um 1960 die Gruppe der Neuen Realisten um den Kunstkritiker Pierre Restany formierte. Mit dabei Yves Klein, Jean Tinguely oder Daniel Spörri. Und die suchten wieder die Verbindung zum Alltag, zum ganz normalen Leben. Es ging um eine neue Wahrnehmung und die brachte auch neue Formen hervor. Auch in Anlehnung an Dada landeten Sperrmüll, Schrott und gefundene im Kunstraum. Simone Reber hat eine Ausstellung in der Kunsthalle Mannheim besucht, die diese Zeit beleuchtet. Radikal, real, nouveau, Realisme und die Kunst der 1960er Jahre.
Mit lautem Scheppern setzt sich das Kunstwerk in Bewegung. Für seine Schrottplastik Hongkong aus dem Jahr 1963 hat der Schweizer Künstler Jean Tinguely Autoräder, eine Pfanne und eine Bohrspitze mit Keilriemen verbunden und mit kleinen Elektromotoren ausgestattet. Auf Knopfdruck macht die Kunst einen Höllenlärm. Radikal Real, die energiegeladene Ausstellung in der Kunsthalle Mannheim, blickt zurück auf die 1960er Jahre, als Künstlerinnen und Künstler das Atelier verließen und die Straßen der Stadt für sich entdeckten.
Eine junge Generation ab Ende der 50er Jahre wollte die Lebenswelt wieder in die Kunst bringen. Und das hatte viel mit der Zeit zu tun. Das hatte viel damit zu tun, dass sich diese junge Generation viel stärker wieder mit dem Leben, mit der Welt, mit den Dingen auseinandersetzen wollte.
Sagt Luisa Hese, Interimsdirektorin in Mannheim und Kuratorin der Ausstellung. Startpunkt für die Nouveau Realiste war die Erklärung vom 27. Oktober 1960. Mit weißem Stift auf blauem Grund unterschrieben Künstler wie Yves Klein, Daniel Spörri oder Jean Tinguely in Paris das Manifest des Kunstkritikers Pierre Restany. Der neue Realismus, das ist ein neuer Zugang zur Wahrnehmung der Realität. einer neuen Realität. 15 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs herrscht nicht mehr der Mangel, sondern die wachsende Warenwelt.
Das ist eben ein ganz wichtiger Punkt, mit dem sich diese KünstlerInnen auseinandersetzen und wieder fragen, was umgibt uns eigentlich? Was macht unsere Gegenwart aus? Wie können wir mit den gesellschaftlichen, politischen Fragen umgehen, anstatt uns zurückzuziehen auf unseren eigenen kleinen Künstlergenius? Sondern es ging vielmehr um kollektive Fragen, um das Gemeinsame, um Aktionen, um wirklich eine explosive Ladung an Auseinandersetzung mit dem, was die Gegenwart in dieser Zeit bedeutete.
In Paris nehmen Künstler wie Raymond Ains dicke Schichten von Plakaten von den Wänden und erklären sie zu Kunst. In Mannheim hängen diese großformatigen Abrisse wie abstrakte Gemälde an der Wand. Die Spannung der Zeit, der Kalte Krieg, der Mauerbau, der Algerienkrieg entlädt sich in gemeinsamen Aktionen.
Es wurde ein ganz neuer Kunstbegriff entwickelt und der beinhaltete, dass das Werk nicht im Atelier geschaffen wird und dann der Öffentlichkeit präsentiert wird, sondern dass die Genese des Werks, also der Prozess der Entstehung, Teil der öffentlichen Präsentation wird. Man denke an Niki de Saint-Phalle, die ihre Schießbilder vor der Öffentlichkeit erstellt hat, also auf ihre eigenen Werke mit scharfer Munition geschossen hat, auf Farbbeutel, die in diesen Werken eingearbeitet waren, die dann quasi wie Blut aus den Werken hinausliefen.
Für Niki de Saint-Phalle dienten die Schießbilder auch der Traumabewältigung. Ihr Vater, erzählte sie später, habe sie jahrelang missbraucht. Elegant selbstverständlich räumt die Ausstellung den Künstlerinnen den angemessenen Platz ein. Felise Buschtschin schweißt verspielte Skulpturen aus Altmetall zusammen. Die griechische Künstlerin Chrissa schafft eine teppichartige Collage mit alten Druckstöcken, die in der Ausstellung mit einem grauen Gemälde von Jasper Jones korrespondiert. Reaktion auf damalige Massenmedien. Die argentinische Künstlerin Marta Minujín verbrennt öffentlich ihre Matratzen.
In vielen Werken findet man einen leichten Humor, der durchaus auch kritisch gelesen werden kann. Man stelle sich vor, César nutzt eine Schrottpresse, um einen ganzen Alfa Romeo Giulietta zu einem Kasten zusammenzupressen, der dann hinterher zu einer Skulptur wird. Das hat natürlich was Gewalttätiges. Es hat natürlich auch einen bestimmten Zugang dazu, wie wir mit den Dingen umgehen, die in dieser Zeit natürlich auch als die Kathedralen der Gegenwart bezeichnet wurden, nämlich das Auto.
Das geschrottete Wrack steht jetzt als Skulptur im Museum. Vieles wirkt leichthändig und humorvoll und dennoch sind die gefährlichen Unterströmungen der Zeit spürbar. Zum Beispiel in dem zarten Prägedruck, den der Japaner Tetsumi Kudo von einem Fossil in Hiroshima gefertigt hat. Die künstlerischen Strategien von damals, glaubt Luisa Hese, lassen sich durchaus auch auf die Gegenwart übertragen.
Es ist die Beziehung zu den Dingen, dieses sich umschauen, was um einen herum passiert, wie man mit der Welt der Dinge umgeht und was das bedeutet, wie man mit Fragen des kollektiven Produzierens in der Kunst umgeht, also wie man wirklich gemeinsam im Stadtraum mit Öffentlichkeit umgehen möchte.
Radikal real in der Mannheimer Ausstellung klingt die Kunst und bewegt sich, kommt von der Straße oder der Hauswand, ist ruppig, räudig und rostig und wirkt ganz frisch.
Simone Reber über die Ausstellung Radikal Real in der Kunsthalle Mannheim. Die Kunst der 1960er Jahre ist dort bis zum 11. Oktober zu sehen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Ein neuer Stern leuchtet am Eurovision-Himmel. Kanada. Der nordamerikanische Kontinent betritt im kommenden Jahr zum ersten Mal die größte Musikbühne der Welt. Das gaben die Europäische Rundfunkunion und CBC Radio Canada in Genf bekannt. Es ist die erste Erweiterung des ESC-Universums, seitdem 2015 Australien beigetreten ist. ESC-Direktor Martin Green sagte, auch wenn der Wettbewerb in Europa geboren wurde, heißt er weiterhin die ganze Welt willkommen. Im kommenden Jahr findet das Wettsingen in Bulgarien statt, weil die bulgarische Sängerin Dara mit dem Song Bangaranga im Mai den ESC 2026 in Wien gewann. Ab dem 10. September wird der Wandteppich von Bayeux im British Museum in London ausgestellt. Heute hat der Online-Ticketverkauf begonnen. Laut Nachrichtenagentur AFP mussten Interessierte zunächst mehr als eine Stunde warten. Das Museum bat um Geduld. Wer den Wandteppich bewundern will, muss dafür umgerechnet 28 bis 38 Euro ausgeben. Das Kunstwerk ist 70 Meter lang, 50 Zentimeter breit und 350 Kilogramm schwer. Es ist eine historische Leihgabe. Das Bayeux-Museum in der Normandie wird renoviert. Das fast 1000 Jahre alte Meisterwerk wird durch den Tunnel unter dem Ärmelkanal transportiert. Kritiker fürchten um dessen Sicherheit. An Hochhäusern scheiden sich oft die Geister. Entweder man mag sie oder nicht. Architektonisch sind sie auf jeden Fall preiswürdig. Alle 2 Jahre wird nämlich der Internationale Hochhauspreis vergeben. Jetzt stehen die 30 Nominierten für dieses Jahr fest. Nach Angaben des Deutschen Architekturmuseums in Frankfurt am Main kommen sie aus 12 Ländern auf 5 Kontinenten. Die meisten stammen aus China, den USA, Australien, Argentinien, Brasilien und Singapur. Laut Deutschem Architekturmuseum wird ein Hochhaus ausgezeichnet, das exemplarische Nachhaltigkeit, äußere Gestaltung und innere Raumqualitäten wie auch soziale und städtebauliche Aspekte zu einem vorbildlichen Entwurf verbindet. Weitere Kriterien sind innovative Bautechnik und Wirtschaftlichkeit. Voraussetzung: Das Hochhaus muss 100 Meter hoch und in den vergangenen 2 Jahren fertiggestellt worden sein. Der Gewinner wird am 3. November in der Paulskirche in Frankfurt am Main gekürt. Der Polizist der Band Village People, Victor Willis, ist tot. Der Leadsänger starb mit 74 Jahren. Das teilten seine Ehefrau und die Band selbst in sozialen Netzwerken mit. Demnach litt Willis an einer kurzen, aber aggressiven Krankheit. Die Village People sind vor allem für ihre Verkleidungen bekannt. Jeder der 6 Männer hatte eine andere. Bauarbeiter, Cowboy, Soldat, Native American, Rocker und Polizist. Ihr bekanntester Hit ist YMCA. Das Lied kam 1978 heraus und gilt noch heute als Hymne der schwulen Subkultur.
Filme der Woche hier bei Fazit. Da läuft morgen in den Kinos eine georgische Produktion an, Dry Leaf. Ein Film mit sehr eigenwilliger Optik, weil nur mit einem alten Handy gedreht. Anke Lewicke ist im Studio. Anke, wir reden aber erstmal über den anderen Film, der morgen ebenfalls startet. Und zwar heißt der The Piano Tuner, also Klavierstimmer. Was hat es mit diesem Klavierstimmer auf sich?
Also er hat das absolute Gehör, wurde einst als Wunderkind gefeiert, aber er hat auch eine Überempfindlichkeit. Er hört alles 10-mal so laut wie wir, deshalb musste er das Klavierspielen auch aufgeben. Aber mit seinem Onkel, gespielt von Dustin Hoffman, fährt er jetzt durch die Gegend in einem blauen Transporter und sie stimmen überall in New York die Klaviere, also häufig bei reichen Leuten, wo das Klavier nur eine Dekoration ist. Und eines Tages stellt Niki fest, dass er doch noch andere Verwendung für sein absolutes Gehör hat, weil er kann Safes damit knacken, weil er wirklich dieses Einrasten der Zahnräder herauskristallisieren kann. Und das kriegt wiederum eine Gangsterbande mit. Und weil sein Onkel, der übrigens von Dustin Hoffman gespielt wird, Geld braucht, lässt er sich so auf diverse Deals ein. Also der Klavierspieler, Stimmer, gerät auf kriminelle Abwege.
Und das heißt, es gibt in diesem Film auch ein Wiedersehen mit Dustin Hoffman.
Ja, den hätte man auch gerne als guten Onkel, als väterlichen Freund. Nikis Vater scheint schon länger tot zu sein. Und es ist so lustig, ihn mal wiederzusehen. Er hat so abstruse Ideen die ganze Zeit, redet eben über Quecksilber in Thunfisch-Sandwiches, in die er dann herzhaft reinbeißt. Aber er ist auch so ein bisschen übergriffig. Niki hat gerade von einer Pianistin das Klavier gestimmt. Die trifft er im Café wieder und der Onkel ist dabei.
Hi, schön, dich wiederzusehen.
Hey. Stell mich vor. Ich weiß nicht, wie sie heißt.
Ich bin Ruthie.
Hallo Ruthie, ich bin Harry Horowitz. Du kannst Harry zu mir sagen. Sag nur nicht, es gibt nichts mehr zu futtern.
Hast du den Satz von meiner Oma geklaut?
Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie was geklaut. Das ist Niki, mein Klavierstimmerlehrling. Er ist sowas wie mein Neffe, obwohl wir nicht verwandt sind. Und eins kann ich dir sagen, er ist noch zu haben.
Ja, das nervt natürlich Nicky alles, aber er lernt dann Rusi doch auch übers Klavierstimmen, über die Musik kennen. Aber die Liebesgeschichte wird eben immer wieder unterbrochen von den Gangstern, die an der Tür von Nicky klopfen.
Es hört sich fast so ein bisschen wie so ein Woody Allen-Plot an.
Es hat auch was von Woody Allen, weil es auch ein New York-Film ist. Also ich habe lange New York nicht mehr so gesehen. Und ich finde auch die akustische Tonspur wirklich toll. Also der Sound, da hat man die Jazzmusik, weil Harry eben von Dustin Hoffmann gespielt, Herbie Hancock gehört hat. Gleichzeitig gibt es natürlich klassische Musik, weil die Pianistin Rusi eben komponiert. Also und die Musik ist eben immer Teil der Erzählung, aber gleichzeitig gibt es eben eine ganz spannende akustische Tonspur, weil durch dieses Hören und gemacht wurde das Sounddesign von Johnny Burns und er hat wirklich in seine Ohren Mikrofone gesteckt, um das alles so übersteuert aufzunehmen, wie Nicky das eben hört. Also man hat eben das Gehupe, die Sirenen, alles 10-mal so laut, aber dadurch wird New York noch mehr in Szene gesetzt.
Also eine akustische Präsenz, die da erzeugt wird. Insgesamt würdest du sagen, Anke, ein guter Film, sehenswerter Film?
Ich fand den so wunderbar altmodisch, auch wie er die Spannung aufbaut, die Liebesgeschichte erzählt und dann noch Dustin Hoffmann. Ja, ich konnte mich da schön einsehen.
The Piano Tuner ab morgen in den Kinos. Und von New York geht es nach Georgien. Dort spielt Dry Leaf von Alexandre Kubaritze, der übrigens an der DFF also der Deutschen Film- und Fernsehakademie in Berlin studiert hat und jetzt ja so ein bisschen als internationaler Shootingstar gehandelt wird. Anke, wie sieht denn dieser Film aus, frage ich mal als erstes. Und wie alt ist das Mobiltelefon, mit dem dieser Film gedreht worden ist?
Ich glaube, es kommt aus dem Ende der 1990er Jahre. Dementsprechend verpixelt sind die Bilder. Man kann die Mimik manchmal nicht erkennen, aber ich muss sagen, ich konnte mich da gut drauf einlassen, weil die digitale Technik, das ist mir manchmal auch eine Überforderung. Also ich finde, das hat manchmal auch was Steriles und ist nicht so sinnlich. Deshalb gucke ich auch gerne immer wieder 16 mm oder 35 mm. Diese Grobkörnigkeit hat so eine schöne Haptik. Und hier, finde ich, macht das mit den Handyaufnahmen auch Sinn. Weil der Film spielt so mit den verschiedenen Genres, die das Kino zu bieten hat und findet durch diese Handyaufnahmen auch immer atmosphärische Bilder dazu. Und es geht so los mit impressionistischen Aufnahmen vom Straßenleben in Georgien. Man sieht Menschen Eis essen, man sieht Hunde, man sieht sphinxhafte Katzen und dazu gibt es stummfilmhafte Musik.
Ja, hört sich schön an. Anke, worum geht's denn eigentlich?
Ja, du musst dir den Film so ein bisschen so vorstellen. Daher auch der Titel, wenn so ein Blatt vom Baum fällt, dann kann man doch nie die Flugbahn berechnen. Und diese meandernde Bewegung übernimmt der Film. Also er ist ein Roadmovie, er ist eine Detektivstory. Ein Vater kriegt einen mysteriösen Brief von seiner Tochter und in diesem Brief kündigt sie ihr Verschwinden an. Und er macht sich dann auf die Suche, wird zum Detektiv. Und sie arbeitet als Fotografin und wollte gerade alle Bolzplätze in Georgien aufnehmen. Dadurch setzt sie sich in Bewegung, lernt Land und Leute kennen. Gleichzeitig gibt es aber wieder eine Erzählerstimme, die etwas Märchenhaftes in den Film bringt.
Samsachuris Shemdek, Irakli Megobartan Ertat, Nachini Sachmela Zawa, Megobar Irakli Surchevs. Რომ იმ სპორტული ჟურნალის რედაქტორს დაელაპარაკოს, რომელშიც ლიზა ფოტოგრაფად მუშაობდა.
Ja, man hört so ein bisschen, es geht um Sport und tatsächlich ist dieser Vater auch Sportdozent. Und Kubaritze spielt aber auch mit den Elementen des magischen Realismus. Also der Vater wird begleitet von dem mysteriösen Freund der Tochter, den man nicht sieht. Man hört nur seine Stimme. Das scheint aber für alle, für den Vater und auch für die ganze andere Umgebung völlig normal zu sein. Also es ist ein ziemlich abgedrehter Film.
Hört sich total gut an.
Ja, ich fand auch den Look eben interessant. Also zum Beispiel, um es nochmal zu erklären, die Kinder schießen einen Fußball in einen Wald rein, trauen sich dann aber nicht in den Wald, weil durch diese pixelhaften Aufnahmen sieht der Wald, hat ja keine Konturen und ist einfach nur ein schwarzes Loch und da will keiner rein.
Ach, interessant. Fußball spielt also auch eine große Rolle, ja?
Ja, weil dadurch kriegt der Film nochmal eine andere spielerische Ebene, nämlich was sehr Konkretes. Und man guckt Kindern ja gerne zu. Und die Bewegungen von ihnen sind ja dann auch immer mit Emotionen aufgeladen. Also die Konzentration beim Abschuss, dann die Freude beim Tor oder die Wut, wenn man nicht getroffen hat.
Also eine echte Empfehlung.
Eine echte Empfehlung, aber auch eine lange Empfehlung. Der Film hat fast gut 3 Stunden, aber ich bin glücklich herausgekommen.
Anke Lewicke über 2 neue Filme, die morgen Donnerstag in den Kinos starten. Dry Leaf von Alexandre Kobaritze und The Piano Tuner, eine kanadische Produktion, unter anderem mit Dustin Hoffmann. Vielen Dank, Anke.
Tschüss.
Essen in der Kunst. Diesem Thema widmet sich das Museum Gunzenhauser in Chemnitz in diesem Jahr. Eine Ausstellung gab es bereits dazu, in der es um Konsumgeschichte ging. Jetzt im 2. Teil Serving Gender stehen Geschlechterrollen im Mittelpunkt und damit die Frage, wie Essen gesellschaftliche Strukturen reproduziert. Denn ja, Essen stillt Hunger, aber wer bereitet es zu? Wer bringt es auf den Tisch und wie wird das bildlich dargestellt? Kuratiert hat diese Ausstellung Pauline Tickes und mit ihr konnte ich vor der Sendung sprechen. Guten Abend, Frau Tickes.
Guten Abend, Frau Schwarz.
Das scheint so eine Kunstgeschichte des Essens aus feministischer Perspektive zu sein. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Was zeigen Sie?
Ja, Serving Gender ist tatsächlich ein feministischer Blick über den Tellerrand, wie ich gerne sage. Und die Ausstellung zeigt die ganz ambivalenten Verstrickungen zwischen Frauen und weiblichen Rollenbildern und dem Thema Essen in der Kunst.
Was ist daran ambivalent?
Ambivalent ist zum Beispiel, dass bis heute zumeist Frauen für die sogenannte Foodwork, also für die Ernährung von Familie, Communities und so weiter zuständig sind, dass gleichzeitig aber vor allem Mädchen und Frauen weltweit unter Unterernährung leiden, dass die Frage ist, wer darf eigentlich Appetit haben, also dass wir eine ganz andere Selbstdisziplinierung oder Disziplinierung von außen haben, was das Essverhalten von Mädchen und Frauen angeht. Das sind so Punkte, wo ich von Ambivalenz sprechen würde, die da eben aufgemacht wird in der Ausstellung.
Wie haben Sie Ihre Ausstellung denn aufgebaut?
Die Ausstellung ist in verschiedene Sektionen eingeteilt. Es wird eingeleitet durch die tragischen Ereignisse im Garten Eden, als Eva sich anmutet, den Apfel zu essen, die verbotene Frucht, und die menschliche Erbsünde auslöst. Wir zeigen essende Frauen, eine Rarität in der Kunstgeschichte. Es geht um Muttermilch, es geht um Essstörungen tatsächlich, es geht um Hunger als Protestform von den Suffragetten. Das wären jetzt so einige Sektionen.
Und welche Objekte erwarten uns da?
Wir haben medial ein sehr breites künstlerisches Spektrum von Malerei, Textilarbeiten, Grafiken, Collagen, Fotografien, aber auch Videoarbeiten. Zum Beispiel die ikonische Videoarbeit von Martha Rosler aus den 70er Jahren, Semiotics of the Kitchen. Das ist eine absolute Ikone, in der sie das Alphabet der Küchenutensilien vorführt und sozusagen die Gefangenheit der Hausfrau ganz ironisch vor die Kamera bringt.
Was ist sozusagen das Augenmerk oder das Bemerkenswerte, wenn man nach Darstellungen sucht von Frauen am Kochtopf, sage ich mal, oder bei der Zubereitung?
Was wir ganz viel haben, das ist auch eines der ältesten Bildmotive in der westlichen Kunstgeschichte, ist Eva und der Apfel. Also der Sündenfall taucht sowohl in der Kunstgeschichte als auch in unseren Sammlungen immer wieder auf. Dann haben wir kochende Frauen. Wir haben tatsächlich auch Bilder von 2 nationalsozialistischen Künstlern, die total der NS-Politik entsprechen in der Ausstellung, weil sowas befindet sich auch in fast jeder deutschen musealen Sammlung, würde ich sagen. Dann haben wir aber auch aus der DDR sozialistischen Realismus. Da wird dann ein Tischgespräch von Männern gezeigt und eine Frau serviert das Essen. Und was wir natürlich auch viel haben, sind stillende Mütter. Das ist auch eine ganz verbreitete Darstellungsweise. Wenn man mal Frauen und Essen irgendwie zusammen sucht, dann sind sie die, die das Essen im körperlichen Sinne servieren.
Ist ja auch etwas, was man in Kirchen häufig sieht, ne? Die nährende Mutter,
genau.
Gottes.
Das ist das älteste christlich-ikonografische Bildmotiv der stillenden Mutter ist die sogenannte Maria Laktans, also diese Maria Mutter Gottes, die ihr Kind stillt. Und dieses Bildmotiv taucht auch ab dem frühen Mittelalter in jedem Jahrhundert auf und ist ganz verbreitet. Und was auf jeden Fall das Rarste war zu finden, waren tatsächlich essende Frauen. Das fehlt. Es hängt natürlich ganz, ganz viel damit zusammen, dass seit Jahrhunderten die Disziplin, die Selbstkontrolle und das Verhaltensein eine weibliche Tugend ist. Das hat sich vor allem im 19. Jahrhundert entwickelt und ist aber bis heute vorherrschend. Da wird dann auch in der Ausstellung die Frage gestellt, wer darf eigentlich Appetit haben? Und Frauen essen eben nicht und Frauen sollen auch keinen Appetit haben und Frauen sollen auch nicht genießen. Und das spiegelt sich eben total in der Kunstgeschichte wider. Deshalb ist es so selten. Die Kunst ist einfach ein Spiegel gesellschaftlicher Verhältnisse und in dem Fall einfach ein Spiegel festgeschriebener Geschlechterrollen. Das muss auch gar nicht bewusst passiert sein, aber seit Jahrhunderten ist einfach die Frau für bestimmte Dinge vermeintlich zuständig und so wird sie eben auch abgebildet. Und das ist das Interessante, ne? Dass wir da anhand der Kunst sozusagen auch in die Zeit zurückschauen können und gucken, wie lange gibt es diese Vorstellungen schon und warum herrschen sie eigentlich noch so fest vor. Und das Ganze hat sich ja im 19. Jahrhundert stark entwickelt, als so diese große Trennung zwischen dem privaten, also dem häuslichen Bereich und dem öffentlichen Bereich auftritt und der Mann sozusagen, also wir reden jetzt von einer klassischen heterosexuellen Ehe, der Mann geht in die Öffentlichkeit und erhält plötzlich Lohn, also er arbeitet außer Haus und diese Hausgemeinschaft, wie sie davor existiert hat, bricht auf und die Frau bleibt eben zu Hause im privaten Bereich und sie erhält sozusagen Kost und Logis von ihrem Mann, der ja bezahlte Arbeit, also seine Arbeit als Tauschwert einsetzen kann und ihre Arbeit wird dadurch abgemindert und als eine Selbstverständlichkeit für diese Kost und Logis angesehen und hat eben nicht diesen gleichen Tauschwert. Und darauf kann man eigentlich ziemlich viel zurückführen. Und diese Festgeschriebenheit hat sich bis heute nicht ganz in diesem Extrem, es hat sich natürlich schon was weiterentwickelt, aber die hat sich grundsätzlich einfach fortgesetzt. Und man kann eigentlich sagen, im 19. Jahrhundert entsteht diese weibliche Fürsorgearbeit.
Das ist jetzt keine große Überraschung, finde ich, aber bedeutet das denn auch, wenn man sagen Kunstwerke sichtet, dass man ab in dieser Zeit auch einfach viel mehr findet an Abbildungen? Also im Vergleich, sage ich mal, zum Mittelalter, wo man ja weiß, dass im Mittelalter manche Dinge viel unkonventioneller aus heutiger Sicht gehandhabt wurden, als wir das in unseren Köpfen vielleicht haben.
Ja, das ist absolut so. Und ich denke auch, die Bedeutung der Kunst verändert sich ja auch über die Jahrhunderte. Und gerade im 19. Jahrhundert hat sie ja einen ganz anderen repräsentativen Wert. Also allein, wenn wir dann zum Beispiel Historienmalerei haben, wo irgendwelche mythischen Szenen dargestellt werden, die dann aber trotzdem die gesellschaftlichen Verhältnisse der Zeit auch abbilden sollen und die Normen und Regeln sollen durch solche Bilder dann auch vermittelt werden. Und ich glaube, das ist auch das Entscheidende, dass wir anhand dessen sozusagen Fenster in die Zeit haben und diese Normen erkennen können. Genau.
Pauline Tigges, Kuratorin der Ausstellung Serving Gender im Museum Gunzenhauser in Chemnitz bis zum 1. November dort zu sehen. Und wir kommen zur Kulturpresseschau. Gregor Sander hat die Feuilletons von morgen Donnerstag gelesen. Top-Thema, das Merkel-Porträt.
Mona Merkel kalauert die Frankfurter Allgemeine Zeitung in ihrer Überschrift, aber dann wird in allen Feuilletons das neue Bild der alten Kanzlerin ganz ernst besprochen. Nicola Kuhn behauptet im Berliner Tagesspiegel sogar, selten ist einem Politikerporträt so entgegengefiebert worden. Wie wird sie dargestellt sein, die erste Kanzlerin der Republik? Wie will Angela Merkel selbst gesehen werden? Überzeugt die Ähnlichkeit? Diese Frage beantwortet Peter Richter von der Süddeutschen Zeitung. Angela Merkel ist also unzweifelhaft als Angela Merkel zu erkennen. Das heikle Problem mit der Ähnlichkeit hat der in Frankreich geborene und in Deutschland aufgewachsene 28-jährige Künstler Jérémy Kerras offensichtlich in den Griff bekommen. Von Ferne scheint seine Angela Merkel sogar leise und ein wenig spöttisch zu lächeln. Von Nahem wirkt sie dagegen eher ernst und streng. Stefan Trinks von der FAZ stört sich dann aber an der Farbwahl. Das Blau ihres Oberteils mag unaufgeregt beruhigende Seriosität verkörpern sollen. Malerisch ist es als Fernfarbe, die eine Porträtierte schnell einmal entrückt, nicht die glücklichste Wahl. Zumal Keras den grellblauen Blazer extrem flächig mit nur zwei Alibi-Zugfalten auf beiden Seiten anlegt und in Merkels linker Schulterpartie noch ein sich mit dem restlichen Farbton beißendes Kobaltblau einführt. Auch Hilka Dirks von der Taz stört dieses Blau. Historisch ein Farbton, da kostbar in seiner Beschaffung, der Herrscher. Im zeitgenössischeren textilen Bereich dann vielleicht aber auch eher der FDJ-Uniformen und kunsthistorisch vor allem der von Maria, Mutti Jesu Christi. Nach diesem zaghaften Mutti-Witz wird es bei Markus Wöller in der Tageszeitung Die Welt sofort wieder ernst. Abstrakt ist nichts auf diesem Bild. Es ist der pure Realismus von protestantischer Nüchternheit, so riskant wie eine Verwaltungsvorschrift. Und Tobias Timm stellt in der Wochenzeitung Die Zeit abschließend fest, dieses Bild ist nicht wirklich aufregend und es lässt sich schwer einsortieren. Vielleicht bereitet auch das der Kanzlerin so große Freude. Wer wirklich etwas zu lachen haben möchte, den schickt die Taz in den dritten Solo-Film der quietschgelbenen Minions aus den Ich-Einfach-Unverbesserlich-Filmen mit einer für Taz-Verhältnisse fast schon merkelhaften Überschrift: Anarchischer Sinn für Schabernack. Barbara Schweizerhof entdeckt auf der Leinwand eine hedonistische Hingabe an den jeweiligen Moment, der regelmäßig den jeweiligen Filmplot völlig vergessen lässt. Chaos regiert. Dieses Mal werden die ein- oder zweiäugigen, unverständlich vor sich hin brabbelnden Kobolde ins Hollywood der 20er Jahre verfrachtet, um dort Stummfilme zu drehen, was natürlich schief geht. Aber dafür hat Josef Gübel von der SZ etwas Neues in der Minions-Welt entdeckt. Nach dem furiosen Auftakt gibt es etwas, was es so bei den Minions noch nie gab, eine Story. Genauer gesagt, eine etwas hektisch erzählte zweite Filmhälfte über die Minions Henry und James, die sich neu orientieren und als Regisseure einen Monsterfilm drehen wollen. Auch das geht natürlich schief. Trotzdem ist der SZ-Kritiker rundum begeistert und sich außerdem sicher, Minions und Monster retten vermutlich im Alleingang den Kinosommer. Wer das nicht glaubt oder wer einfach lieber liest, dem hat die Zeit die schönsten Seiten des Sommers zusammengestellt und verspricht 12 neue Bücher, mit denen der Urlaub gelingt. Das können wir hier natürlich nicht mehr seriös besprechen, aber für ein Überschriftenpotpourri reicht unsere Zeit noch. Zum Waffenschmuggeln braucht man gute Verse, hat Ijoma Mangold bei Christoph Magnusson die Reise ans Ende der Geschichte gelernt. Iris Radisch stellt zufrieden fest, Angelika Klüssendorfs neuer Roman heißt zwar Trost, bietet aber keinen, und das ist genau richtig. Und wem das zu hart erscheint, dem sei die Überschrift von Marlene Knoblauch zu Deborah Levis Mein Jahr in Paris mit Gertrude Stein empfohlen. Pfirsich-Brandy ist die Lösung für alles.
Das war die Kulturpresseschau von Gregor Sander und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und eine angenehme Nacht.